America is back. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started.
Martin, was hören wir da?
Wir hören Donald Trump bei seiner Rede in der Nacht auf Mittwoch vor dem Vereinten Amerikanischen Kongress. Und das ist natürlich ein starkes Selbstlob. Er sagt, er hätte mehr erreicht in 40 Tagen als die meisten amerikanischen Regierungen 4 oder sogar 8 Jahre.
Es ist Mittwoch, der 5. März 2025. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger». Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüssen. Er war jahrelang USA-Korrespondent vom «Tagesanzeiger». Heute ist er Podcaster und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom «Tagesanzeiger». Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, du hast ja gestern Abend Lokalzeit die Rede von Donald Trump vom Kongress angeschaut.
Speaker Johnson, Vice President Vance, the First Lady of the United States.
Was ist dein Eindruck?
Ja, das war eine große Show. Das waren viele Absichtserklärungen. Aber was auch klar war, ist, dass das, was in der ersten Amtszeit von Trump ein Provisorium war, ein Versuch, ist nun irgendwie schon ein großer Entwurf, also eine Ideologie, die in sich vielleicht sogar manchmal schlüssig ist. Und natürlich war das gestern Abend stellenweise oder sogar in großen Teilen keine Rede zur Lage der Nation. Das war eine Rede zur inneren Befindlichkeit von Donald John Trump. Aber man muss sagen, wenn man sich das angeguckt hat, gerade auch die Reaktion der Republikaner in dem Publikum drin, die Leute waren also voll auf ihn eingeschworen. Wenn er ihnen gesagt hätte, jetzt zieht eure Jacken aus, dann hätten sie das auch gemacht. Also es ist egal, was er dieser republikanischen Partei sagt. Die Leute klatschen begeistert, sie folgen ihm. Das hat schon so ein bisschen Caudillo-Stimmung gehabt gestern Abend. Also ich war sehr beeindruckt und auch sehr erschrocken.
Was blieb am stärksten in Erinnerung?
Naja, eigentlich natürlich, als er sagte, er wille Grönland haben, also unvermindert Grönland.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland.
Und er sagte dann, ja, er lädte ja ein, die Grönländer sich den Amerikanern und Amerika anzuschließen.
And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're
working. Und wenn sie es eben nicht tun, dann holt er sich's auf andere Art und Weise.
World security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
Das ist natürlich schon eine unglaubliche Drohung, und man sah in dieser einen Minute auch, wo eigentlich Trump hin will. Ja, es ist tatsächlich so, und das kam gestern Abend auch zum Vorschein, dass die Welt aufgeteilt werden soll. Er akzeptiert eigentlich wirklich nur China und Russland als gleichwertige Partner. Und das hat sich gestern Abend tatsächlich wieder gezeigt. Das fand ich schon sehr bedenklich.
Mich erinnert das immer an den Roman von George Orwell, 1984. Dort ist die Welt auch in 3 Sphären geteilt.
Ja, genau. Und natürlich, was natürlich gestern Abend auch zum Vorschein kam, war Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung. Ich meine, Trump kann natürlich viel sagen, aber am Ende zählen die Ergebnisse. Ja, und die ersten 40 Tage, da ist nun einiges passiert, aber was dabei rauskommt, das wissen wir noch längst nicht. Da werden wir auch später im Podcast noch drüber reden.
Was mir aufgefallen ist, dass der Trump einmal mehr über seinen siegreichen Wahlkampf geredet hat.
We won the popular vote by big numbers and won counties in our country.
Martin, er hat schon in der Inaugurationsrede über den Wahlkampf geredet, was sehr unüblich ist. Jetzt redet er wieder über seinen Wahlkampf. Man hat sogar den Eindruck, er sei immer noch im Wahlkampf, oder meine nur ich das?
Ja, so hat er sich schon angehört. Das tönte tatsächlich wie eine Wahlkampfveranstaltung gestern Abend. Und er muss ja, Trump muss ja keinen Wahlkampf mehr machen. Er kann nicht mehr wiedergewählt werden, es sei denn, dass man die Verfassung zu seinen Gunsten ändert und er eine dritte Amtszeit machen könnte. Aber es hilft auch hier, Christoph, mal kurz innezuhalten, ja? Die Trump-Leute reden immer davon, als wenn das Ganze ein Landslide gewesen wäre, also ein Erdrutschsieg. Das war es nicht. Der Mann hat nicht mal 50% der Stimmen gekriegt. Hello.
Ja.
Und sein Vorsprung vor Kamala Harris war 1,7%, glaube ich. Also das war ein klarer Wahlsieg im Gegensatz zu 2020, wo er die Wahl verloren hat, was in seinen dicken Schädel noch nie reingekommen ist. Also er glaubt ja heute noch, er hätte die Wahl 2020 gewonnen. Jetzt, 2024, hat er sie wirklich gewonnen, aber es war kein Erdrutschsieg.
Was mir auffällt, ist, dass der Trump mehr denn je mit Superlativ um sich wirft. Und beim Trump ist das eigentlich schwierig, weil er hat immer schon vor allem mit Superlativ geredet. Natürlich gehört das ein bisschen zu so einer Rede, aber bei ihm geht es schon ziemlich weit. Lassen wir nochmal rein.
The first month of our presidency, it's our presidency, is the most successful in the history of our nation. What makes it even more impressive is that, do you know who number two is? George Washington. How about that?
Also der Trump sagt da, seine Regierung sagt die beste, die die USA je hatten seit 1776. Und an zweiter Stelle nennt er dann grosszügigerweise den George Washington, der ja doch ziemlich prägend war für die Vereinigten Staaten. Martin, was sagst du da dazu als Historiker?
Ja, also da spricht ein gewisser Größenwahn zu uns, ja. Also von Lincoln keine Rede, von Thomas Jefferson keine Rede, von Franklin Delano Roosevelt und Teddy Roosevelt keine Rede. Nach 40 Tagen sagt dieser Mann, er sei der größte Präsident der Vereinigten Staaten ever, immer. Also es gab keinen, der auch nur annähernd rankommt, mit Ausnahme des Gründervaters George Washington. Ich finde das eigentlich nicht sonderlich lustig, sondern ich finde das extrem bedenklich. Da leidet jemand an einer Wahnvorstellung, ja. Und es kann sich natürlich dann auch in der entsprechenden Politik niederschlagen. Ich finde das sehr, sehr, sehr schlimm, was er da sagt.
Also gelinde ausgedrückt, haltet der Donald Trump nicht viel von der Maxime, dass Bescheidenheit eine Tugend wäre. Aber wie reagieren die Amerikanerinnen und die Amerikaner auf diese Aussage? Ich meine, sie haben ja durchaus ein Bewusstsein für ihre Geschichte. Sie sind stolz auf ihre Präsidenten, Stichwort Mount Rushmore. Was sagen die?
Naja, das kommt natürlich darauf an, wo du stehst auf dem Spektrum, Christoph. Also ich würde mal sagen, die 30%, die wirklich der harte Kern der MAGA-Bewegung sind, die finden Trump absolut toll und würden ihm auch überall hinfolgen, auch wenn das Ende der amerikanischen Demokratie, wie wir sie kennen, bedeuten würde. Aber in der Mitte gibt's eben auch sehr viele parteilose Wähler, die nicht so ganz wissen, wo der Laden und wo der Zug hinfährt. Und da hört man jetzt schon so ein bisschen so ein Grummeln, was eigentlich am Ende dabei rauskommt. Und auf der anderen Seite gibt's natürlich viele demokratische Wähler, die schlichtweg entsetzt sind von diesen ersten 40 Tagen. Also das hat sich nicht verändert. Es kommt völlig drauf an, wo du im politischen Spektrum stehst. Aber ich glaube nicht, dass mehr als 10% der Amerikaner dir sagen würden, dass Donald Trump nach diesen ersten 40 Tagen der größte Präsident aller Zeiten sei, also größer als George Washington. Ich würde eher sagen, dass gerade diese Aussage von Trump bei seiner Rede Kopfschütteln hervorgerufen hat. Ich glaube, viele Amerikaner gucken sich an und sagen, was soll das eigentlich? Ja?
Das ist schon bemerkenswert gewesen. Aber wie sehen denn die Umfragewerte aus von Donald Trump?
Ja, eben nicht sonderlich. Wenn man sie an den Umfragewerten anderer Präsidenten misst, nach den ersten 30, 40, 50 Tagen, sind sie nicht sonderlich. Und natürlich, wo er einen Erfolg bisher erzielt hat, ist beim Zurückgehen der irregulären Einwanderung. Das sind wesentlich weniger Menschen an die Südgrenze gekommen als zu Bidens Zeiten. Aber sonst, die Wirtschaft floriert nicht unbedingt. Wir haben gerade eben gehört, dass im Februar nur 77.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind, die Börse wackelt. Es ist also so weit, dass von Trumps Versprechen, er werde die Preise für Konsumgüter sofort senken, überhaupt nichts übrig geblieben ist. Wie soll das auch? Ein Präsident kann das nicht machen. Die Eierpreise gehen durch die Decke durch. Und zwar so, dass Trumps Landwirtschaftsministerin jetzt sagte, die Amerikaner sollten sich doch Hühner im Hinterhof halten, damit sie genügend Eier hätten. Also das ist der reale Alltag. Ja, und da kann natürlich schon jemand herkommen und sagen, I'm the greatest, ich bin größer als George Washington. Dann schütteln die Leute den Kopf und sagen, hey, wenn ich jetzt zum Waffle House, das ist so eine Kette, die 24 Stunden auf hat, wo die Amerikaner frühstücken, wenn ich jetzt zum Waffle House gehe, um 3 Uhr morgens, um mein frühes Frühstück zu mir zu nehmen, muss ich 50 Cent extra zahlen für jedes Ei. Du hast mir versprochen, dass die Eierpreise runtergehen, wie alle Preise. Du hast mir auch versprochen, dass der Ukraine-Krieg nach einem Tag zu Ende ist. Das sind alles Dinge, weißt du, ich denke, man sollte sich einfach mal zurücknehmen und abwarten, wie das alles weitergehen wird, ja.
Aber ich hoffe schon, dass du schon angefangen hast, einen Hühnerstall bauen in deinem schönen Garten.
Nicht nur das, ich habe mein eigenes Vieh. Nein, aber ich meine, das ist die Wirklichkeit, ja. Dieser Mann hat mir versprochen, dass die wirklich elend hohen Preise für Lebensmittel sofort zurückgehen würden, wenn er erstmal im Weißen Haus ist. Stattdessen steigen sie weiter.
Aber nochmal zu seinem Gebaren. Also von da aus hat man den Eindruck, dass er ein Alleinherrscher, eine Art König ins Weiße Haus eingezogen. Gibt es die Wahrnehmung auch in den USA?
Ja, natürlich. Und daran knüpft sich dann auch jede Menge Ängste, dass also es schon jede Menge Stimmen in diesem Land gibt, die sagen, hier baut jemand seinen Weg aus Richtung Urbanisierung. Also Amerika wird eine illiberale Demokratie. Trump gebärdet sich wie ein König, er setzt sich über geltendes Recht weg. Er versucht, an Gesetzen rumzuschrauben, obwohl er das gar nicht kann, wie zum Beispiel seine Weigerung, das Geburtsrecht für einen amerikanischen Pass anzuerkennen. Das ist im 14. Verfassungszusatz zementiert. Das kann man nicht einfach so weghauen, wie er das möchte. Ja, es gibt eine Menge Stimmen, die sagen, hier gebärdet sich jemand, als ob er keinerlei Kontrolle über sich und sein Tun dulden würde. Also eine monarchische Grundgesinnung oder wie ich es eher sagen würde, dass wir Richtung Budapest wandern. Der einzige Unterschied ist, dass die USA nicht Ungarn sind und Ungarn ist nicht die USA und das sollte vielen Leuten wirklich auch ein bisschen zu denken geben.
Aber du hast am Anfang gesagt, also 30% von seinen Anhängerinnen und Anhängern, die folgen dann eigentlich blind. Aber trotzdem, es gibt ja viel mehr Trump-Wähler, fast 50%. Was sagen die zu ihrem Idol heutzutage?
Naja, eben, ich weiß nicht, ob ihr das in Europa mitgekriegt habt. Es gab ja nun schon eine ganze Reihe von sogenannten Town Halls, wo sich republikanische Kongressabgeordnete den Bürgerinnen und Bürgern stellten, deren Fragen, Nöten und Sorgen. Und diese Town Halls, die sind also wirklich ziemlich in einem Aufruhr geendet. Die Leute waren stocksauer. Ich gehe davon aus, dass ein Teil dieser Leute auch republikanische Wähler waren oder eben jedenfalls parteilose Wähler, die Trump gewählt haben. Es kam also zu richtigen kleinen Aufruhrstimmungen bei diesen Town Halls. Und nun wurde die Devise ausgegeben an die republikanischen Abgeordneten. Sie sollten diese Town Halls nicht mehr in person machen, sondern eher übers Telefon oder so. Ich denke, dass sich da eventuell was zusammenbraut. Ja, es ist noch viel zu früh, um zu sagen, was daraus werden wird. Und man kann auch nicht den Amerikanern vorwerfen, ja, wo sind die großen Demos? Ihr seid ja wie Lämmer. Das ist alles noch viel zu früh. Wir wissen auch gar nicht, vielleicht hat ja Trump total Erfolg mit allem, was er macht. Mhm. Ist ja auch möglich. Wir müssen das einfach abwarten. Nur, es gibt erste Anzeichen, dass die Karre nicht so läuft, wie Donald Trump sich das vorstellt und dass er vielleicht am Ende nicht der tollste Präsident sein wird, das dieses Land jemals gehabt hat, sondern vielleicht auch einer der miesesten. Wir wissen es einfach noch nicht.
Wie auch immer. Es gibt ja eigentlich eine Opposition im Land. Sie haben fast 50%, gut 48% Stimme hat Kamala Harris geholt, sagt man. Wie reagieren Demokraten auf den Trump? Ich meine, es hat gestern jemand dagegen gehalten. Wie siehst du das?
immer noch eher hilflos. Ja, gestern Abend trugen ja die demokratischen Abgeordneten Pink im Kongress und der Abgeordnete Al Green, der Houston in Texas vertritt, einen Bezirk in Houston vertritt im Kongress, wurde sogar hinausbefördert, nachdem er Trump unterbrochen hatte.
Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning.
Aber das sind alles symbolische Handlungen. Die Opposition, die demokratische Opposition, die demokratische Partei hat noch nicht ihre Stimme gefunden. Sie weiß noch nicht genau, wie sie gegen das alles vorgehen soll, wie sie sich äußern soll. Ich würde ihr dasselbe raten, was James Carville seiner Partei geraten hat, nämlich nichts zu tun, abzuwarten. Es kann natürlich auch sein, und das darauf zielt James Carville ab, dass das Trump'sche Haus unter der Last des eigenen Bullshits zusammenbricht, ja.
What I've said very publicly is that Democrats need to play possum. This whole thing is collapsing. It doesn't need Elizabeth Warren and somebody screaming to pacify some progressive advocacy groups in Washington. I believe that this administration in less than 30 days in the midst of a massive collapse.
Und was natürlich auch möglich ist, wir haben nun schon Mitte März eine Abstimmung zur Anhebung der Schuldenobergrenze im Repräsentantenhaus. Und es könnte durchaus sein, dass diese Anhebung mit den Stimmen der Republikaner nicht gemacht werden kann, weil mehrere republikanische Abgeordnete von dieser hauchdünnen Mehrheit, die die Republikaner im Repräsentantenhaus haben, abspringen wird. Man bräuchte dann die Stimmen der Demokraten, um einen quasi Staatsbankrott oder zumindest was Ähnliches abzuwehren. Und die Demokraten sollten vielleicht nichts tun. Genau das, was Carville sagt, nichts tun. Lasst doch diese Abstimmung dann wirklich ins Leere laufen. Lasst die Verpflichtung des amerikanischen Staates ruhen, dass also die nichts mehr ausbezahlt werden kann. Und dann sehen wir weiter. Ich meine, Trump führt ein großes Wort und man sollte ihn einfach mal reden lassen.
Ja, aber ich bin doch ein Gegner. Also Carville sind Strategievorschlag einfach nichts machen, ist doch auch riskant. Also frag mal die Bundesangestellten, die jetzt alle entlassen worden sind. Wie reagiert denn die?
Das ist richtig, ja. Aber egal, was die Demokraten machen würden, sie haben darauf wenig Einfluss. Das Einzige, was sie machen könnten, sind die vielen Klagen, die bei amerikanischen Gerichten anhängig sind, was die Lage, was die Entlassung von Bundesangestellten angeht, zu unterstützen. Aber ansonsten können sie eigentlich wenig machen. Sie haben schlichtweg keine Mehrheiten in Washington. Und das Einzige, was sie machen können, ist eben, dass sie diese Gerichtsklagen unterstützen. Da wird sich auch einiges zeigen, wiewohl wir hatten ja einen Podcast drüber vor einigen Wochen, wiewohl wir immer noch nicht wissen, ob Trumps Leute und Trump selber gewillt sind, Urteilen, die gegen sie ausgesprochen werden, zu befolgen. Es kann natürlich auch sein, dass sie diese Urteile nicht befolgen werden. Und dann haben wir die Verfassungskrise. Mir ist nicht klar, Christoph, was die Demokraten genau machen könnten. Also das Beste, nächstliegende wäre tatsächlich, dass sie, falls die Republikaner nicht genügend Stimmen zur Anhebung der Schuldenobergrenze haben, nichts tun, dass sie die Republikaner nicht retten in dieser misslichen Lage. Und da kommt natürlich noch was anderes dazu, ja. Trumps große Pläne, die Steuererleichterungen, die nun im März wieder anstehen, die er 2017 ja verabschiedet hat und die nun erneuert werden müssen, die sind nicht gedeckt durch entsprechende Kürzungen. Das heißt, entweder wächst der amerikanische Schuldenberg noch weiter oder sie müssten wirklich da rangehen, wo Trump sagte, dass sie nicht rangehen werden.
Nämlich
an das Rentensystem und an die medizinische Versorgung der Senioren. Das ist alles unheimlich schwierig. Ich würde einfach abwarten.
Ja, aber geschrieben wird jetzt zum Teil sogar, dass in den USA seit dem 20. Januar eigentlich ein permanenter Staatsstreich in Gang sei. Wie siehst du das?
Ich denke, das ist ein bisschen weit gefasst noch, aber wenn man alle Aktionen sich anguckt, die Trump und seine Leute in den ersten 40 Tagen durchgeführt haben, das sieht verdammt aus nach einem Autogolpe. Darüber haben wir auch schon geredet im Podcast. Also, dass ein Machthaber, der legal an die Macht gekommen ist durch eine Wahl, so wie Trump, dann alles so hinzieht und hinzeichnet, dass er aus dieser Macht nicht mehr verdrängt werden kann. Und es gibt Anzeichen, dass wir es mit sowas zu tun haben, aber auch hier sollten wir vorsichtig sein. Es ist keineswegs klar, ob die Bundesgerichte nicht doch ein Hemmschuh sein können für einiges, was Trumps Leute durchziehen wollen. Auch da sollten wir abwarten. Aber ich gebe dir gern zu, dass die ersten Anzeichen dieser 40 Tage extrem besorgniserregend sind. Ja.
Ich möchte jetzt nochmal auf die Rede im Kongress zurückkommen und damit auf Donald Trump seine Außenpolitik. Im Vorfeld hat es Gerüchte gegeben, dass er bei dieser Rede könnte den Austritt aus der NATO verkünden. So weit ist es dann nicht gekommen, aber die Stimmung scheint doch ziemlich aufgeladen, Martin.
Ja, das muss man leider sagen. Ja. Es kam also ganz klar raus, dass hier eine ganz neue Weltsicht ist. Ja, das war natürlich zum Teil schon imperialistisches Getue. Und da möchte ich nochmal den Fall Kanada reinbringen, der mir besonders tragisch und wirklich auch schlimm und bösartig erscheint. Kanada ist ein treuer Verbündeter der Vereinigten Staaten gewesen. Im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg, im Irakkrieg. Kanada stand immer an der Seite der Vereinigten Staaten. Und nun hat also Donald Trump dieses Land, das den USA mit einem Freihandelsvertrag verbunden ist, genauso wie Mexiko, mit 25% Strafzöllen belastet. Und der Grund dafür ist also angeblich, dass zu viel Fentanyl aus Kanada in die USA kommt. Fentanyl ist ein Opiat, ein synthetisches Opiat, dem jedes Jahr Zehntausende von Amerikanern zum Opfer fallen. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Droge. Und diese Droge kommt vor allen Dingen aus Mexiko über die Drogenkartelle in die USA. Ich weiß nicht, ob überhaupt und wie viel Fentanyl aus Kanada in die USA kommen. Jedenfalls hat Justin Trudeau, der noch Premier Kanadas, gestern gesagt, dass er in diesen Zöllen auf die kanadischen Exporte in die USA den Versuch sieht, die kanadische Wirtschaft so auszuhöhlen, dass Kanada ein Annexionsziel der USA wird.
Ou peut-être la seule clarté, c'est ce qu'il a dit à multiples reprises, que son but, c'est de faire écrouler l'économie canadienne pour ensuite pouvoir parler d'annexation. C'est ce qu'il veut. Alors,
Trump hat ja mehrmals gesagt, trotz dieser langen, schönen, nachbarschaftlichen Geschichte von Kanada und den USA, dass er eine Annexion von Kanada möchte. Kanada als 51. Bundesstaat. Trump hat sogar die Frechheit, dass er den kanadischen Premier Trudeau bisher als Gouverneur Trudeau bezeichnet hat, ja. Und da muss man eigentlich als Schweizer sich mal die Frage stellen, wie es denn aussehen würde, wenn nun die EU, in die immerhin über 50% der Schweizer Ausfuhren gehen, einen Strafzoll von 25% auf alle Schweizer Waren draufhaut, mit dem Ziel, die Schweiz so weiß zu kochen, dass sie irgendwann absorbiert wird von der EU. Das ist der Fall, den wir hier mit Kanada und den USA haben. Und ich verstehe eigentlich nicht, wieso konservative Kreise in der Schweiz sich darüber nicht aufregen.
Aber sag mal, ist das realistisch, dass der Trump Kanada kann aushungern? Ist das nicht einfach eine Machtfantasie, eine allfällige, die letztlich an der Macht vom Faktischen, an der Realität wird scheitern?
Ja, ist es realistisch, dass Trump sich Grönland unter den Nagel reißt?
Ist es einfacher. Ja. Es gibt nur 56 oder 58.000 Grönländerinnen und Grönländer. Ich meine, wenn die gut entschädigst, dann treten die vielleicht schon den USA bei, aber bei Kanada wird es schwieriger.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kanada freiwillig jemals bereit wäre, der 51. Bundesstaat zu werden, aber du, ich meine, Trump hat uns mit vielem überrascht, ja, in nur 40 Tagen. Wer weiß, wie das weitergehen wird, ja.
Ja, und ich sage selber auch immer, man muss ihn ernst nehmen, bei dem, was er sagt, oder?
Ja, eben.
An der Stelle weise ich gerne darauf hin, dass der Kollege Fabian Fellmann eine interessante Reportage aus Kanada angeliefert hat, aus dem Grenzgebiet zwischen Kanada und den USA. Und Kolleginnen und Kollegen haben auch einen Podcast gemacht dazu, wo wir werden bei dieser Episode, die wir jetzt hier mit «Alles klar, Amerika» machen, verlinken. Zurück zum Trump in der Außenpolitik. Ich meine, das brennende Thema ist im Moment die Ukraine. Der Trump hat dann auch erwähnt in seiner Rede, dass der Präsident Zelensky jetzt angeblich zu Friedensgespräch bereit sei. Lass mal nochmal rein.
Today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful?
Martin, wie bewertest du Trump seine jüngste Aussage zum Krieg in der Ukraine?
Er zeigt sich nun etwas versöhnlicher. Wir hatten ja den Eklat im Weißen Haus in der letzten Woche. Dann hat Trump die Waffenlieferung gestoppt. Und übrigens, heute wurde bekannt, dass die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit der USA mit der Ukraine auch gestoppt worden ist. Das heißt, die Aufklärungsarbeit ist also auch gestoppt. Aber Trump scheint also tatsächlich gewillt, der Ukraine einen Diktatfrieden aufzuzwingen. Und dann stellt sich eben die Frage, ob ihm Wladimir Putin tatsächlich näher ist als die Ukraine und Zelensky. Und wir müssen eben mal sehen, wie das weitergeht. Also es sind natürlich auch in dem Zusammenhang große Worte gefallen, die einfach nicht stimmen. Trump sagt so viel Unsinn, ja, auch das muss man wirklich mal festhalten. Die Behauptung, dass die USA die Ukraine mit wesentlich mehr Geld unterstützt hätten als Europa, stimmt nicht. Die Europäer haben mehr Geld in die Ukraine gegeben. Es stimmt ebenfalls nicht, und Trump behauptet das, dass die Geldzahlungen der Europäer alle auf Loan Basis sein, dass sie also nur Kredite sein, die zurückgezahlt werden müssen. Auch das stimmt nicht. Aber Donald Trump läuft durch diese Landschaft, diese politische Landschaft, und sagt also diese Sachen. Und offensichtlich gibt es eine Menge Leute, die ihm das dann glauben, obwohl diese Dinge eben nicht wahr sind.
During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it.
Du hast erwähnt, am vergangenen Freitag ist es ja zum grossen Bruch zwischen dem Trump und dem Zelensky bei dem Treffen im Oval Office im Weißen Haus, wo der Zelensky eingeladen war.
Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good.
You will feel influence.
We're going to feel very good and very strong.
You will feel influence.
You're right now not in a very good position. You've allowed
from
yourself
very,
to be in a very,
very
bad position, and he happens to be right about
from
it.
From the very beginning of the war,
you're not in a good position.
I don't
have the cards right now. With us, you start
I'm
having
not
cards.
Playing cards.
But right now, you
I'm
don't. Yeah, you play cards.
Mr.
You're playing
I'm very
cards.
Serious.
You're gambling
the
with the lives of
war.
Millions of people.
You think
you're gambling with World War III. You're gambling
about?
With World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
That's
back to you. Far more than a lot of people said.
Martin, du hast mir nach dem Eklat ein WhatsApp geschrieben. Ich bin gerade unterwegs mit dem Auto für einen Skitag in den Bergen. Du hast geschrieben in dem WhatsApp, das sei das endgültige Ende vom sogenannten Westen. Ist es so schlimm?
Ja, ich glaube schon. Ja, das ist das Ende einer Wertegemeinschaft. Es kann sich natürlich noch einiges ereignen, was das wieder zurückschraubt ein bisschen, aber im Moment sieht es also danach aus, dass es tatsächlich das Ende des Westens ist, wie wir ihn kennen, seit unseren Kindstagen, ja. So.
Ja, und du hast es vorher bereits erwähnt, es geht wirklich Step by Step. Jetzt kurz bevor wir den Podcast aufnehmen, ist Teilmeldung gekommen, dass sie die Geheimdiensterkenntnisse nicht mehr weitergehen, dass die Ukraine, der Sicherheitsberater Walz, hat das bestätigt. Ich meine, das ist ein krasser Einschnitt. Die Ukraine ist angewiesen mit ihren Drohnen, dass sie die Aufklärung haben. Also das wird sehr schwierig für die Ukraine, oder?
Ja, das wird sehr schwierig, ja. Und natürlich heißt es auch für Europa, dass es tatsächlich eine Zeitenwende ist. Und Trump hat ja in einem Recht gehabt, indem er den Europäern schon in seiner ersten Amtszeit klipp und klar vorgeworfen hat, dass sie nicht genug für ihre eigene Verteidigung tun. Ich habe mich als amerikanischer Steuerzahler immer geärgert, dass die Europäer tatsächlich so eine Art Piggyback-Mentalität entwickelt haben, dass sie auf dem Rücken der amerikanischen Armeen ihre eigene Sicherheit garantiert sehen. Und das muss sich nun ändern. Die Europäer müssen für ihre Sicherheit selber bezahlen, wenn sie das wollen. Sie müssen sich selber verteidigen. Und es ist natürlich auch so, dass es nun außenpolitische neue Spielräume gibt. Ich frage mich zum Beispiel, warum die EU, wenn sie denn noch handlungsfähig wäre oder ist, nicht ein Beitrittsangebot an Kanada macht? Oder warum man nicht versucht, neue, natürlich, das könnte in Ottawa auf tatsächlich offene Türen stoßen. Oder warum man nicht die Handelsströme an USA irgendwann vorbeilenkt, ja. Es gibt ja auch andere Märkte. Aber wenn Donald Trump bei der gegenwärtigen Richtung bleibt, was Russland angeht, was die Ukraine angeht, was die Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und bald auch aus der EU angeht, dann muss man eben auch mal knallhart gegen die amerikanischen Interessen wirtschaften, wenn man es denn kann. Dann muss man mal von vorne neu denken, was es denn heißt, das Verhältnis von Europa und Amerika.
Ja, und mein Europa hat sich jahrzehntelang selber verzwergt. So schwach sind sie eigentlich nicht. Sie sind schon in einer Position, wo sie könnte gegenheben.
Ja, das ist richtig, ja. Und wie gesagt, da muss sich Donald Trump wirklich auf die Schulter klopfen. Er hat das als erster amerikanischer Präsident klipp und klar angesprochen. Und man hätte schon damals, 2017, darauf reagieren sollen, ja, in Europa. Aber gut, da kommen wir noch eine ganz andere Diskussion rein. Da müssen wir uns nochmal mit Frau Merkel befassen und mit allem Möglichen, was in den Jahren 2000 nach dem Fall der Mauer passiert ist. Und das ist nicht so toll und hat sicherlich auch einen Anteil dran, dass Donald Trump hier an die Macht gekommen ist. Würde ich jetzt mal ganz klipp und klar sagen, ja.
Das Fass machen wir heute nicht mehr auf, aber wir kommen sicher früher oder später dazu. Vorher besten Dank, Martin. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Sandro Ecker, die gerade sehr gut passt zum heutigen Thema. Der Sandro Ecker fragt nämlich, wie es möglich sei, dass die MAGA-Leute, also die Trump-Anhänger und auch viele Republikaner, immer wieder America First fordern und gleichzeitig den Sturm aufs Kapitol in Washington verharmlosen und dort damit eigentlich die eigene Demokratie untergraben, wohlgemerkt genau die Demokratie, wo sie ja so stolz sind. Weiter schreibt der Sandro Ecker, würden ja die Trump-Anhänger offen mit Diktatoren wie Putin sympathisieren, wofür Wert ständet, wo jetzt nicht ganz sonderlich amerikanisch sagen. Martin, was sagst du zu dieser Diskrepanz, die der Sandro Ecker anspricht?
Aua, ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also erstmal glaube ich, dass ein Teil der Anhängerschaft von Trump nicht unbedingt auf eine Demokratie setzt. Die sind auch nicht sehr demokratisch gesinnt. Und bei anderen ist es einfach so, dass wir wieder zu George Orwell zurückkehren müssen. Ja, also das Ausmaß an Disinformation, an Missinformation. Ich meine, wenn Donald Trump seinen Leuten sagt, dass der 6. Januar 2021, also der Sturm auf das Kapitol, ein Tag der Liebe sei, ein Tag der Liebe, dann kommen natürlich Leute und sagen, ja, der Anführer sagt, dass es ein Tag der Liebe sei. Also kann es nicht so schlimm sein, ja. Und das natürlich, das alles gegen die amerikanischen Werte ist ganz klar, Herr Egger. Das ist einfach so. Das ist sehr traurig, ja. Es ist mir völlig unverständlich, wie Donald Trump zum Beispiel sagen kann, Wladimir Putin und er seien gemeinsam durch den Russian Hoax durchgegangen, also die Ermittlungen gegen Trump in der Russland-Sache 2018 und 19 und so weiter und so fort. Trump sagt, Russland und er, Putin und er seien zusammen durch diese Anfechtung durchgegangen. Das widerspricht allem, wofür Amerika eigentlich steht. Aber es ist leider so, dass wir jetzt an diesem Punkt angelangt sind, dass Trump tatsächlich mit einem Diktator sympathisiert und die eigentlich doch demokratisch gesinnte Ukraine unter den Bus werfen möchte. Letztendlich habe ich dafür auch keine richtige Erklärung. Was mir dazu aber noch einfällt, ist die beschämende Stille von vielen Leuten, die noch vor 3-4 Jahren anders gedacht haben. Man nehme sich nur den amerikanischen Außenminister Marco Rubio vor, ja, der immer eigentlich einigen Anstand hatte, als er noch Senator war, die Ukraine unterstützt hat, Putin ganz klar als den gesehen hat, der er ist. Und jetzt sitzt Marco Rubio als Außenminister Trumps still dabei, wenn Trump diese ungeheuerlichen Sachen sagt. Er sagt dazu nichts. Und das ist natürlich schon ein Fall, der uns zeigt, wie verrottet das System im Inneren ist, ja. Also ich habe eigentlich auf Ihre wirklich sehr gute Frage keine einfache Antwort. Es gibt ganz, ganz viele Komponenten, die man hier zusammenführen müsste. Ich kann nur sagen, dass es im Grunde genommen extrem traurig ist.
Martin, danke vielmals für deine Ausführungen zu dieser Frage von Sandro Ecker. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns bitte. Das freut uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Dir, Martin, besten Dank fürs Mitmachen. Einmal mehr. Tschüss nach Charlottesville.
Und tschüss nach Zürich, lieber Christoph.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom Tagesanzeiger, dem Bund, der Berner Zeitung, der Baz und allen anderen Titeln von Tamedia. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse. In einer Woche rede ich hier weiter mit dem Martin Kilian, der am Mikrofon war in Charlottesville, Virginia. Für die Produktion verantwortlich ist Noah Fendt und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.